Wer die Offenbarung liest, spürt eine Spannung, wie bringt Gott diese von Leid, Ungerechtigkeit und Auflehnung gezeichnete Welt zu einem gerechten Ende? Die Vision der siebten Posaune öffnet einen Blick hinter den Vorhang der Geschichte, hin zu Gottes endgültigem Handeln, in dem Gericht, Belohnung und ewige Gemeinschaft mit ihm zusammenlaufen. Die siebte Posaune als Wendepunkt der Heilsgeschichte. Wenn die siebte Posaune ertönt, endet nicht einfach eine weitere Etappe prophetischer Ereignisse, ein Zeitalter geht zu Ende. Die lange, oft schwer zu begreifende Geduld Gottes mit der Bosheit der Menschen läuft aus, ohne dass sie dadurch an Tiefe oder Treue verliert. In den lauten Stimmen im Himmel heißt es, das Königreich der Welt ist zum Königreich unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird in Ewigkeit regieren. Der Himmel deutet, was auf der Erde geschieht, alles, was sich gegen Gott erhoben hat, alles, was seine Schöpfung entstellt und seine Herrlichkeit verdunkelt hat, wird nun vor seinen Richterstuhl gerufen. Die Verderber der Erde werden nicht übersehen, ihre Spur von Zerstörung bleibt nicht offen, sondern findet ihr Ende in der gerechten Hand des Schöpfers, dessen Grimm in den letzten Plagen vollendet wird, sieben Engel, die sieben Plagen hatten, die letzten, denn in ihnen wurde der Grimm Gottes vollendet. Die siebte Posaune, die letzte, umfasst sowohl negative als auch positive Aspekte. Zu den negativen gehören der Zorn Gottes, der in den letzten Plagen der sieben Schalen besteht als dem letzten Wehe über die Bewohner der Erde, sowie die Vernichtung der Verderber der Erde, die bei der Wiederkunft des Herrn auf die Erde geschieht. Zu den positiven gehören das ewige Reich Christi, das Reich in seiner Erscheinung ist, das Gericht über die Toten, das vor der Auferstehung der Heiligen stattfindet, und das Austeilen der Belohnungen an die Propheten und die Heiligen. Dies geschieht am Richterstuhl Christi nach der Auferstehung und Entrückung der Heiligen und auf dem Thron der Herrlichkeit Christi an die, die den Namen Gottes fürchteten. Gleichzeitig trägt die siebte Posaune den Charakter einer großen Klärung. Was im Verborgenen war, tritt ans Licht, kein Unrecht bleibt unbenannt, keine Träne bleibt ungewürdigt. So heißt es, und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden und dass den Lohn gäb's deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten. Gericht und Lohn, Zorn und Anerkennung stehen nebeneinander, weil Gott die Geschichte nicht nur beendet, sondern ordnet. Die siebte Posaune ist daher wie ein gewaltiger Ruf über die Weltgeschichte, Gott nimmt alles ernst, sowohl die Gewalt der Reiche als auch die verborgene Treue der Seinen. Wer in einer Welt der Ungerechtigkeit leicht in Resignation oder Zynismus abgleitet, hört hier einen anderen Klang, am Ziel steht kein Chaos, sondern eine göttliche, durch und durch gerechte Ordnung. In dieser Perspektive erhält auch unser persönliches Erleben eine andere Färbung. Ausharren im Verborgenen, Gehorsam, der scheinbar unbemerkt bleibt, verfehlte Entscheidungen und Schuld, die uns beschweren, all das geht nicht in einem namenlosen Strom der Geschichte verloren. Die siebte Posaune verkündigt, dass Gott nichts vergisst und doch nicht ein einziges seiner Kinder im Zorn preisgibt. Sein Gericht ist nicht die Laune eines verletzten Herrschers, sondern der konsequente Vollzug seiner Heiligkeit und seiner Treue zu allem, was gut und wahr ist. Wer sich ihm anvertraut, darf im Angesicht dieses kommenden Tages aufatmen, die letzte Instanz ist nicht Willkür, sondern der liebende und zugleich heilige Gott, der alles ans Licht bringt, um es zu heilen, zu richten und zurechtzubringen. Aus dieser Gewissheit wächst stille Ermutigung, heute auf seinem Weg zu bleiben, auch wenn vieles unaufgeklärt scheint. Und der siebte Engel posaunte, und es erhoben sich laute Stimmen im Himmel, die sagten, das Königreich der Welt ist zum Königreich unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird in Ewigkeit regieren. Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden und dass den Lohn gäb's deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die verdirbst, welche die Erde verderben. Die siebte Posaune lädt dazu ein, das eigene Leben nicht im Horizont kurzfristiger Erfolge oder sichtbarer Anerkennung zu sehen, sondern im Licht des kommenden Abschlusses, an dem Gottes gerechtes Urteil und seine treue Erinnerung an jede Träne, jede Tat und jeden verborgenen Schritt des Glaubens offenbar werden. Wer sich diesem kommenden Tag stellt, gewinnt Freiheit von verbitterter Selbstverteidigung und hilfloser Empörung, es ist der Herr selbst, der die Geschichte beschließt, Unrecht nicht stehen lässt und die Treuen nicht übersieht. Christus richtet, belohnt und übernimmt die Herrschaft. In der siebten Posaune tritt Christus vor uns als der, dem der Vater Gericht und Königsherrschaft zugleich anvertraut hat. Er ist nicht nur der, der erlöst, sondern auch der, der unterscheidet, ordnet und zuteilt. Johannes fasst dieses Geheimnis in knappe Worte, denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Wenn der Herr selbst mit einem Befehlsruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen wird, geht es daher nicht allein um eine machtvolle Offenbarung seiner Herrlichkeit, sondern um die Entscheidung darüber, wer Anteil an der Auferstehung des Lebens vor dem messianischen Reich haben soll und wer für die Auferstehung zum Gericht in der zukünftigen Ewigkeit aufbewahrt bleibt. Noch bevor seine Heiligen auferstehen, trifft Christus das Urteil unter den Toten, nicht als distanzierter Richter, sondern als der, der selbst den Tod geschmeckt hat und die Wege eines jeden genau kennt. Das bedeutet, dass am Ende dieses Zeitalters, vor dem tausendjährigen Reich, gemäß Johannes 5, 27 bis 29 die Toten gerichtet werden, damit entschieden wird, wer vor dem tausendjährigen Reich an der Auferstehung des Lebens teilhaben soll und wer für die Auferstehung des Gerichts nach dem tausendjährigen Reich zurückgelassen werden soll. Bevor Christus die Heiligen auferweckt, wird er zunächst ein Gericht unter den Toten halten in Bezug auf die erste Auferstehung des Lebens und die zweite Auferstehung des Gerichts. Nachdem er diese Entscheidung getroffen hat, wird die Auferstehung der Heiligen stattfinden. Mit dem Gericht verbindet sich untrennbar die Frage nach der Belohnung. Offenbarung 11,18 spricht davon, dass der Herr den Lohn gäbst deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten. Hier werden keine anonyme Masse und kein abstraktes System bewertet, sondern konkrete Menschen, die Gott in ihrem Zeitalter gedient, gelitten, gekämpft und gehofft haben. Am Richterstuhl Christi, von dem es heißt, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder die Dinge empfange, die er durch den Leib getan hat, klärt sich, welche seiner Diener als Überwinder mit ihm regieren und welche weitere Zurechtbringung seiner heiligen Weisheit benötigen. In derselben siebten Posaune wird zugleich kundgetan, dass Christus nun tatsächlich die Königsherrschaft über die Reiche der Welt antritt. Was im Glauben lange bekannt war, wird sichtbar Wirklichkeit, er regiert, zunächst im tausendjährigen Reich, dann in der neuen Schöpfung, zusammen mit denen, die seinen Namen ehrten, als Mitregenten eines unerschütterlichen Reiches. Diese Perspektive verleiht unserem gegenwärtigen Leben Gewicht, ohne es zu überfrachten. Entscheidungen, die heute im Verborgenen getroffen werden, Treue in kleinen Dingen, die Bereitschaft, um Christi willen Verluste zu tragen, der liebevolle Umgang mit den geringsten seiner Geschwister, werden nicht von der Geschichte verschluckt. Sie sind Material, aus dem der Herr einst seine Belohnung formt. Wenn Matthäus 25, 31 bis 32 schildert, wie der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommt und alle Nationen vor ihm versammelt werden, steht dahinter dieselbe Wirklichkeit, der König nimmt ernst, was wir mit dem getan haben, was er uns anvertraut hat. Das bewirkt keine angstvolle Verkrampfung, sondern eine stille, würdige Ehrfurcht. In Erwartung des kommenden Königs darf unser Alltag eine neue Farbe bekommen, nicht aus Leistungshunger, sondern aus dem Vertrauen, dass nichts, was in seiner Liebe getan wird, verloren geht. Weil der Herr selbst mit einem Befehlsruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen wird, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft, und so werden wir allezeit beim Herrn sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder die Dinge empfange, die er durch den Leib getan hat, gemäß dem, was er praktiziert hat, es sei gut oder schlecht. Das Zusammenspiel von Gericht, Belohnung und Herrschaft in Christus lädt dazu ein, den eigenen Dienst nicht in erster Linie an kurzfristigen Resultaten zu messen, sondern am kommenden Angesicht des Königs. Wer sich von seiner zukünftigen Beurteilung her verstehen lernt, findet eine nüchterne, zugleich tröstliche Freiheit. Das Entscheidende liegt nicht in der Sichtbarkeit des Erfolgs, sondern darin, dass der Herr, der richtet, derselbe ist, der uns geliebt, erlöst und uns seine Herrschaft anvertraut hat. Vom Gericht zum Bau Gottes, Christus und die Gemeinde als Zentrum. Mit der siebten Posaune öffnet sich in der Offenbarung ein neuer Blickwinkel. Nachdem die Gerichte Gottes in den vorangehenden Kapiteln entfaltet wurden, richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf das, was Gott positiv aufbaut. Johannes sieht, dass der Tempel Gottes im Himmel geöffnet wurde und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Während in Offenbarung 4 der Thron mit dem Regenbogen als Zentrum des Gerichts erscheint, tritt hier der geöffnete Tempel mit der Bundeslade in den Mittelpunkt. Der Regenbogen um den Thron bezeugte, dass Gottes Gericht eingebettet ist in seine Treue zu seinem Bund. Die Lade im geöffneten Tempel zeigt, worauf diese Treue zielt, auf eine bleibende Wohnung Gottes bei seinem Volk, gegründet auf Christus, der die wahre Bundeslade ist, Träger des Gesetzes, Ort des Blutes und der Gnade, Ausdruck der Gegenwart Gottes. Der Thron mit dem Regenbogen in 4, 2 bis 3 ist auf der negativen Seite das Zentrum aller Gerichte, die in den Kapiteln 6 bis 11 über die Erde vollzogen werden. Der Tempel mit der Lade hingegen ist auf der positiven Seite das Zentrum aller Taten Gottes im Universum, die in den Kapiteln 12 bis 22 ausgeführt werden. Der Thron mit dem Regenbogen, das Zentrum des ersten Abschnitts, steht für Gottes Gericht. Der Tempel mit der Lade, das Zentrum des zweiten Abschnitts, steht für Gottes Bau. Wie 1. Mose 1 den großen Rahmen der Schöpfung zeichnet und 1. Mose 2 die inneren Zusammenhänge und Details des Gartens und des Menschen beleuchtet, so beschreibt der erste Teil der Offenbarung vor allem die äußeren Gerichte, während der zweite Teil die inneren Ziele Gottes entfaltet, seinen Bau, seine Stadt, seine Braut. Der Tempel mit der Lade ist das Zentrum dieses zweiten Abschnitts. Er steht für Gottes Bau, ein Bau, der nicht zuerst aus Steinen oder Strukturen besteht, sondern aus Menschen, die in Christus zu einem geistlichen Haus gefügt sind. Am Ende der Offenbarung erscheint dieses Haus als das heilige Jerusalem, herabkommend aus dem Himmel von Gott, geschmückt wie eine Braut, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Zwischen dem drohenden Donner des Gerichts und der stillen Schönheit des neuen Jerusalem liegt die geöffnete Tempelszene der siebten Posaune. Gott zeigt, dass seine Gerichte nicht Selbstzweck sind, sondern den Raum reinigen, in dem er wohnen und sich mitteilen will. Für den Glaubenden bedeutet das eine tiefe Verlagerung des inneren Standortes. Wer sich ausschließlich unter dem Bild des Gerichtsthrons sieht, wird leicht von Furcht getrieben und verliert die Sicht darauf, dass Gottes letztes Wort über den Seinen nicht Verdammnis, sondern Wohnung ist. Die geöffnete Tempelszene lädt ein, das eigene Leben von Gottes Bau her zu verstehen, als lebendiger Stein, eingefügt in ein Haus, dessen Mitte Christus selbst ist. Was Gott richtet, richtet er, um zu bewahren, was er baut, was er zerbricht, zerbricht er, um das Unerschütterliche hervorzubringen. In dieser Spannung zu leben, schenkt zugleich Ernst und Trost, Ernst, weil unser Leben Teil eines heiligen Bauwerks ist, Trost, weil der, der richtet, derselbe ist, der uns zu seiner Wohnung formen will. Wer sich in diesem Licht sieht, entdeckt in den eigenen Umbrüchen und Reinigungen einen tieferen Sinn, Gott führt durch das Gericht hindurch in sein Haus, damit wir am Ende nicht vor einem fernen Richter stehen, sondern in der Nähe des Gottes leben, der seine Lade mitten unter seinem Volk aufgerichtet hat. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen, und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Aussehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardestein, und ein Regenbogen war rings um den Thron her, von Aussehen gleich einem Smaragd. Die geöffnete Tempelszene nach der siebten Posaune lenkt den Blick weg von einer einseitig von Furcht geprägten Endzeitvorstellung hin zu Gottes bleibendem Ziel, seinem Bau mit Menschen, die in Christus verankert sind. Wer sein Leben von diesem Ziel her versteht, lernt, auch harte Umstände als Teil eines heiligen Bauprozesses zu sehen, in dem Gott reinigt, ordnet und formt, um uns immer tiefer in die Realität seiner Wohnung und Gemeinschaft hineinzunehmen. Herr Jesus Christus, danke, dass die siebte Posaune nicht nur Gericht ankündigt, sondern die Gewissheit, dass du alles zu einem gerechten und guten Ziel führst. Du bist der König, der richtet, belohnt und sein Reich in Ewigkeit aufrichtet, und in dir ist unsere Zukunft geborgen. Stärke in uns die Ehrfurcht vor deinem Namen und das Vertrauen, dass kein Schritt der Treue, keine verborgene Liebe und kein Leiden um deinetwillen vergeblich ist. Lass uns schon heute aus der Perspektive deines kommenden Reiches leben und als lebendige Steine in deinem Haus verwurzelt sein. Erfülle uns neu mit der Hoffnung auf den Tag, an dem jede Träne getrocknet und jede dunkle Macht endgültig überwunden sein wird. Bewahre unsere Herzen in deiner Gnade, bis du offenbarst, was du in deiner Weisheit vorbereitet hast. Amen.